darf einsteigen in Tagesordnungspunkt 1, eben jetzt in öffentlicher Sitzung, Bericht der Bundesregierung zum Jahresbericht 2025 des Nationalen Normenkontrollrates. Dazu darf ich unsere Gäste begrüßen. Ich darf natürlich unseren Staatssekretär aus dem Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, Philipp Amthor, begrüßen. Ich darf begrüßen vom Nationalen Normenkontrollrat den Vorsitzenden, Herrn Lutz Göbel. Herr Göbel ist uns digital zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind, Herr Göbel. Und ich darf begrüßen noch vom Sekretariat den Herrn Vogel, der hier bei uns in Präsenz sitzt. Dann haben wir uns darauf verständigt, dass wir starten mit einem Eingangsstatement gemeinsam von Herrn Göbel und vom Staatssekretär. Ich glaube, Herr Göbel startet. Ja, Herr Göbel, dann darf ich Sie bitten, ja. 5 Minuten Eingangsstatement.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender Durz, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Am 2. Oktober haben wir den NKR-Jahresbericht 2025 an Minister Wildberger und Herrn Staatssekretär Amthor übergeben. Und es freut mich sehr, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, mit Ihnen über die Ergebnisse des Berichts zu sprechen. Mit dem neuen Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung wurde erstmals ein Ressort geschaffen, das Bürokratierückbau zur Chefsache macht. Die Zielmarken sind ambitioniert, aber erreichbar, wenn die Ministerien diese Aufgabe bestimmt und kreativ angehen. Unnötige Regeln und Standards müssen in Frage gestellt werden. Wir sehen, dass die Bundesregierung über den klassischen Bürokratieabbau hinausgeht. Sie hat eine Modernisierungsagenda beschlossen, um staatliche Strukturen auf Vordermann zu bringen. Aber Papier ist geduldig, jetzt zählt die Umsetzung. Dafür braucht es eine starke Steuerung durch das BMDS und das Kanzleramt. Aber lassen Sie uns auf die Zahlen schauen. Zum Ende der 20. Legislaturperiode flacht der Anstieg beim jährlichen Erfüllungsaufwand erstmals spürbar ab. Zu Beginn der 21. Legislaturperiode sinkt er dann deutlich um 3,2 Milliarden Euro. Den größten Beitrag leistet der Bauturbo. Zum Ende des Berichtszeitraums ergibt sich also ein positiver Trend. Trotzdem bleibt der Belastungsberg groß. 13,2 Milliarden Euro an Erfüllungsaufwand, jährlichem Erfüllungsaufwand und 64 Milliarden Euro Bürokratiekosten. Und wir sehen bereits neue Belastungen, die seit Redaktionsschluss zum NKR-Jahresbericht verabschiedet wurden. Insgesamt 3,7 Milliarden Euro zusätzlicher Erfüllungsaufwand, der hauptsächlich auf die Umsetzung der EU-Richtlinien NIS 2 und CSR zurückzuführen ist. Die Gesetzgebung geht also munter weiter in einem Tempo, das wenig Raum für Prüfung lässt. Die Umsetzung der Abbauziele wird in diesem Modus nicht gelingen. Was wir brauchen, ist eine wirklich ernst gemeinte Verzahnung der quantitativen und qualitativen Gesetzgebungsinstrumente, und zwar in einer Frühphase von Gesetzen. Zum Thema Staatsmodernisierung. Die Modernisierungsagenda ist gut, aber ihr fehlt die Verlängerung auf die Landes- und Kommunalebene. Deshalb ist es so wichtig, dass die Agenda Bund und die Agenda Föderal noch mehr zusammengedacht werden. Wir wünschen dem BMDS viel Erfolg bei seiner großen Aufgabe. Erfolg wird sich aber nur einstellen, wenn alle Ministerien mitmachen und wichtige Verabredungen mit den Ländern getroffen werden. Jetzt vielleicht noch ein Appell von mir an die Abgeordneten. Also wir beobachten, dass einige der Ministerien doch sehr zurückhaltend sind mit den Vorschlägen für Bürokratierückbau. Wir empfehlen als Normenkontrollrat, dass sie eine Art Monitoring aufbauen, um zu schauen, soll, ist, was wurde erreicht, was wurde auch gemacht, und dass sie einfordern und das Ministerium dabei unterstützen, dass wir wirklich da jetzt vorwärts kommen. Und dass wir dann gleichzeitig die Modernisierung vorantreiben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Göbel. Es ergänzt Staatssekretär Amthor.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Göbel, Ihnen stellvertretend für den Normenkontrollrat auch in diesem Gremium noch einmal ein herzliches Wort des Dankes. Herr Göbel hat es ja erwähnt, er hat am 2. Oktober den Jahresbericht des Normenkontrollrates im Rahmen einer Bundespressekonferenz an Bundesminister Wildberger und an mich übergeben. Und ich bin ausdrücklich froh, dass wir das jetzt hier auch im Ausschuss so thematisieren. Es war gute Tradition, ja auch in der letzten Wahlperiode da schon im Rechtsausschuss zu tun. Und insoweit finde ich das auch gut, dass man hier dann so ein jährliches Highlight im Abgeordnetenkalender auch hat, den Bericht des Normenkontrollrats hier in diesem Gremium auszuwerten. Denn er hat auch einen hohen Wert, um das mal zu sagen, auch wenn jetzt da eine positive Tendenz mitschwingt mit Blick auf den Bürokratierückbau. Der Normenkontrollrat ist ein unabhängiges Gremium, das sozusagen jetzt auch nicht vorher fragt, ob es uns loben oder kritisieren darf. Wir wollen aber dem Normenkontrollrat Anlass geben, viel Lob zu verteilen an das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, weil viele langjährige Forderungen des NKR sich jetzt ja auch im Koalitionsvertrag und in der gemeinsamen politischen Agenda auch der Koalitionsfraktionen wiederfinden. Die Zahlen können durchaus sich positiv sehen lassen. Allerdings, und da will ich durchaus einstimmen, das, was Herr Göbel auch gesagt hat, das ist kein Grund, sich zurückzulehnen, sondern damit der Normenkontrollratsjahresbericht nächstes Jahr auch wirklich eine Entlastung dann mit sich bringt, ist es notwendig, dass wir viel ambitionierter und stärker in den Entlastungsvorhaben vorankommen. Das sind unsere Vorstellungen und dafür ist die Modernisierungsagenda der zentrale Schlüssel, über den wir hier im Gremium ja auch schon gesprochen haben. Sie erinnern sich die Faust 1 Alliteration Metapher vom letzten Mal. Und ich glaube, das gibt auch die Möglichkeit der Vertiefung jetzt in der Diskussion.
Vielen Dank für die Einführung und Herr Göbel auch noch mal meinerseits vielen Dank für Ihre Aufforderung uns gegenüber, dass wir dieses regelmäßige Monitoring genau hier im Ausschuss auch vornehmen müssen. Wir haben uns in der letzten Sitzung des Ausschusses, in der letzten Sitzungswoche bereits erstmals mit der Modernisierungsagenda beschäftigt und ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir den Tagesordnungspunkt regelmäßig hier im Gremium aufrufen werden und alle Häuser nacheinander einladen werden, um dort auch abzufragen, welche Maßnahmen sie angehen und wie der Fortschritt jeweils erfolgt. Aber jetzt steigen wir ein in die erste Debattenrunde. 5 Minuten Frage und Antwort innerhalb der 5 Minuten. Also bitte auf die Frage dann jeweils gleich antworten. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion und Dr. Martin Blum.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Herr Göbel, dass Sie heute mit uns in den Austausch treten. Und vor allem vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit. Der Nationale Normenkontrollrat ist immer wieder Treiber in Sachen Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau. Und das ist eine Arbeit, die wir als CDU-CSU-Fraktion auch sehr schätzen. Die Veröffentlichung des Jahresberichts ist quasi zusammengefallen mit der Veröffentlichung der Modernisierungsagenda. Deswegen haben Sie natürlich das, was die Regierung sich darin vorgenommen hat, noch nicht im Einzelnen berücksichtigen können. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es gibt immer noch einen viel zu großen Bürokratieberg in Deutschland. Wenn Sie auf diese Modernisierungsagenda blicken, die Sie ja eben schon kurz positiv bewertet haben, sind da nicht viele Maßnahmen drin, die das Zeug haben zum Schaufelradbagger, der diesen Berg ein Stück weit abtragen will.
Also durchaus, das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen. Es wurden, wie schon erwähnt, ja etliches von uns auch übernommen, was wir an Vorschlägen haben. Ich denke, Sie sind gut unterwegs, aber wir haben natürlich das Problem, dass Sie heute praktisch bei der Gesetzgebung, dass die Regierung viel zu kurze Fristen praktisch die ganze Zeit schon, seitdem begonnen wurde, vorlegt. Das heißt, diese Arbeit, gute Gesetze zu machen, die vorne beginnt, ja, wo man eben die Betroffenen befragt, wo man visualisiert, ja, wo man praktisch bis in die Kommunen, bis zu den Unternehmen die Fachleute fragt, wie kommt das bei euch an, wie kann man das besser machen, das fällt teilweise flach. Also die Gesetze sind nicht so gut, wie sie sein könnten, wenn man das alles viel früher in Angriff nehmen würde. Und wir stehen gerne bereit, als NKR auch die Ministerien bei der Ideensuche zu begleiten. Wir haben einen ganzen Katalog von Punkten, die dort aufgegriffen werden können. Wir sind ja mal aufgefordert worden, bei der Verbändeabfrage noch in der Ampelregierung nachzuschärfen. Und dann haben wir ja Vorschläge gemacht. Das Goldplating bestehender Gesetze kann abgeschafft werden. Wir haben diese dynamische 60-Punkte-Liste, wo wir viele Vorschläge machen. Also ich denke, die Modernisierungsagenda ist gut, aber da bleibt dauernd was zu tun, weil eben sehr viel an neuen Gesetzen auch nachkommt. Auch diese Omnibusgesetze sind teilweise eher enttäuschend, als dass sie wirklich Entlastung bringen.
Herr Göbel hat in seinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass die Modernisierungsagenda eine Verlängerung auf die Länder und die Kommunen braucht. Deswegen Frage an den parlamentarischen Staatssekretär, wie weit ist dieser Prozess und wann hoffen Sie, da zu einem Ergebnis zu kommen?
Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Nachfrage. Es gibt einen klaren Zeitplan dafür. Am 5. Dezember wird die föderale Modernisierungsagenda verabschiedet im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler. Das ist sozusagen der Fixpunkt, auf den wir jetzt hinarbeiten. Dafür wird zuvor eine Beratung stattfinden am 13. November mit einer Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien, an der der Chef des Bundeskanzleramtes und ich von der Bundesseite teilnehmen werden. Dazu finden viele Einzelgespräche statt. Ich habe am Montag unter anderem den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern besucht, heute Vormittag das Gespräch gesucht mit dem Chef der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hier in Berlin. Und wir sind im regelmäßigen Austausch auch von Seiten des Kanzleramtes und des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung, um ein hohes Ambitionsniveau auch dieser Modernisierungsagenda föderal zu halten. Und sehr wichtig, der Punkt auch, den Herr Göbel angesprochen hat, diese Agenden miteinander zu verzahnen. Sie setzen aufeinander auf und ich glaube, das hohe Ambitionsniveau der Modernisierungsagenda des Bundes war auch hilfreich und Treiber dafür, dass wir jetzt nicht dahinter zurückfallen wollen bei der föderalen Verabredung.
Der NKJ-Jahresbericht weist auch Nachholbedarf beim Digitalcheck auf, insbesondere bei den Visualisierungen von Gesetzentwürfen. Letztes Jahr nur 22% der möglichen Vorhaben, die visualisiert worden sind. Wie möchte die Bundesregierung diesen Prozess vorantreiben?
Vielen Dank. Auch das ist ein wichtiges Vorhaben, das wir im Rahmen der besseren Rechtsetzung als Themenfeld adressieren, ja auch in der Modernisierungsagenda. Wir haben viele der Bestrebungen, Stichwort Digitalcheck, Bürgercheck, die ganzen Checks, die es dem Grunde nach gibt. Da mangelt es jetzt nicht an zusätzlichen Vorhaben, sondern eher an einer Konsolidierung und an einer Zusammenführung. Das Zentrum für Logistik ist dafür für uns ein sehr, sehr wichtiges Vorhaben. Ich bin auch sehr dankbar, um das mal zu sagen, für den Austausch, den wir mit den Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitikern der Fraktionen jetzt in dieser Woche hatten. Das Hauptberichterstatter Das Gespräch hat stattgefunden und wir planen auch jetzt mit neuen Mittelansätzen im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsbestrebungen, aber trotzdem umgeschichteten Mitteln auch dafür, dass das Zentrum für Logistik, das lange angekündigt war, jetzt auch materialisiert werden kann durch entsprechende Haushaltsansätze.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Mark für die AfD-Fraktion.
Ja, zunächst herzlichen Dank, Herr Göbel, dass Sie hier im Ausschuss sind und auch von der AfD-Seite aus unser herzliches Dank an Sie und Ihre Kollegen vom Normenkontrollrat für Ihre wertvolle Arbeit. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass es da jemanden gibt, der ein Gegengewicht bildet zu den Bürokraten, die doch aus der Sache heraus immer wieder neue Gesetze schaffen wollen. Bisher hat ja jede Bundesregierung, soweit ich das verfolgen konnte, immer angekündigt, die Bürokratie rückbauen zu wollen. Und bisher ist unter jeder Bundesregierung dann die bürokratische Belastung gestiegen, zumindest gefühlt. Wenn man heute mit Unternehmern spricht, ist da eine Riesenverzweiflung. Gleiches gilt für Projektentwickler und Bauherren, die nicht ein- und auswissen, wobei das ja Landesrecht ist. Wir haben jetzt eine Staatsquote von 49,5%. Jetzt vielleicht die Frage, woran sind denn die bisherigen Bundesregierungen gescheitert und wie könnte man es besser machen?
Herr Göbel, wir hören Sie gerade nicht. Können Sie bitte passt wieder. Danke.
Also es gibt Es gab ja in der Vergangenheit immer Bürokratieentlastungsgesetze. Das letzte war praktisch BEG 4 aus dem letzten Jahr. Und das war ein sehr aufwendiges Verfahren. Und praktisch wurden dann die Ministerien aufgefordert, da ihren Beitrag zu leisten. Ich denke, das muss ein Perpetuum mobile sein. Da muss es also immer weitergehen. Und es müssen Pakete gepackt werden. Es war auch in der Vergangenheit so, dass eine Ministerien gesagt haben, ja, ich will aber jetzt nicht unbedingt meine Einsparungen der FDP schenken, weil der Justizminister ein FDP-Mann war. Das ist auch keine geeignete Vorgehensweise. Eins muss man ganz klar sehen, das ist wie in einem Unternehmen. Wenn Sie Bürokratie abbauen wollen, müssen Sie an die Prozesse ran. Und das liegt nicht unbedingt auf dem Tisch. Ich war vor kurzem in Dänemark und habe mal gefragt, wie machen die das denn? Und die bilden praktisch aus den Ministerien 2, 3 erfahrene Mitarbeiter, dann Leute aus der Wirtschaft, auch einer aus dem Verband und dann auch von den Kommunen. Die setzen sich zusammen und sagen, wo sind denn die dicken Brocken, an die wir ran müssen? Was müssen wir abschaffen? Und das ist Schwerstarbeit. Das muss man orchestrieren. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung wird das sicherlich tun. Aber da muss jedes Ministerium drangehen. Und wir wissen alle, ja, die wollen nicht unbedingt die Gesetze abschaffen, die sie selber gemacht haben. Also der Überzeugung sind, ist alles ganz toll. Aber wenn man da einen ordentlichen Plan hat, und kann Herr Amthor ja noch was dazu sagen, wie man das dann orchestriert, dann wird das auch gelingen und das muss dauerhaft sein. Der zweite Punkt ist Europa. Die ganz dicken Brocken, und das wissen Sie aus Ihren Gesprächen mit den Unternehmern, kommen aus Europa. Wir haben ja 57% der Gesetze sind aus Europa und da kommen die dicken Dinge her. Und da muss eben Deutschland sich einsetzen in Brüssel, dass es gar nicht dabei dazu kommt, dass man von irgendwelchen Gesetzen überrascht wird, sondern dass man die mitgestaltet und verhindert, dass das so gewaltig wird. Das ist also eine Riesenaufgabe, weil wenn erstmal der ganze Apparat läuft in Brüssel und große Gesetze dann auf dem Tisch liegen, die kriegt man so schnell auch nicht wieder weg. Also da sind die großen Hebel, wo man was machen kann.
Ja, vielen Dank. Die Sache mit Europa hätte ich auch noch angesprochen. Wir haben uns das in der AfD sehr genau angeguckt und sind dann zum Schluss gekommen, dass Europa nicht reformierbar ist in der aktuellen Form und dass wir einen Dexit anstreben. Also das jetzt vielleicht auch noch mal an Herrn Amthor, wenn da die Bundesregierung einen Beweis antritt, dass Europa reformierbar ist, kann man natürlich bestimmte Positionen auch überdenken, aber der Beweis steht aus. Also betrachten Sie es mal an der Stelle, Sie haben jetzt die Chance zu zeigen, Europa ist reformierbar, weil Sie kriegen da die Bürokratie runtergebaut. Sie haben, Herr Göbel, nee, das gebe ich mir für die nächste Fragerunde auf. Vielleicht an Herrn Amthor, wie beurteilen Sie denn, das hat die Frage hatte ich bei der letzten Befragung schon mal zum Haushaltsbereich gestellt, wie beurteilen Sie denn die Durchsetzbarkeit Ihres Ministeriums gegenüber den anderen Ministerien? Weil wir haben ja zum Beispiel das Innovationsfördergesetz, was jetzt, glaube ich, in der Warteschleife ist, weil man erst mal klären muss, welches Ministerium zuständig ist.
Herr Abgeordneter, ich will vielleicht zu zwei Punkten noch mal Stellung nehmen. Zum einen zum Dexit. Das ist ausdrücklich nicht die Position der Bundesregierung und das erwägt sie auch nicht. Ich glaube, es wäre zum großen Schaden der Volkswirtschaft in Deutschland, wenn wir uns für einen solchen, ja, auch geschichtsvergessenen Isolationismus entscheiden würden. Das wäre schlecht für die deutsche Wirtschaft, das wäre auch schlecht für die gesamte Perspektive von unserer europäischen Integrationsvorstellung. Gleichzeitig braucht es Reformen in Brüssel, deswegen ist der Minister gerade heute zur Stunde auch in Brüssel zum Gespräch mit der Kommissionspräsidentin, um diese Themen auch zu adressieren. Und was die Frage der Durchsetzung von Staatsmodernisierungsthemen innerhalb der Bundesregierung angeht, kann ich Ihnen sagen, ist die Modernisierungsagenda mit 2 Dutzend Hebelprojekten, 80 konkreten Einzelmaßnahmen ja belegt dafür, dass es nicht nur unser Ministerium, sondern die Bundesregierung in Gänze interessiert.
Vielen Dank. Und jetzt für die SPD-Fraktion Pasamawi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja jetzt über die föderale Modernisierungsagenda gesprochen. Herr Amthor hat ja zu Recht auch auf die MPK im Dezember verwiesen. Ich finde, das Thema wird von erheblicher Relevanz sein, auch im Output und in dem, was ankommt, ob die Bürgerinnen und Bürger am Ende sagen, dass das eine gute Legislatur für Digitalpolitik war. Und deswegen meine Frage nochmal, Herr Göbel, vielen Dank auch für Ihren Impuls. Wie sehen Sie das? Also wie muss diese föderale Modernisierungsagenda konkret ausgestaltet sein, um die des Bundes sinnvoll zu ergänzen?
Ja, also es ist ja sehr wichtig. Wir haben ja 11.000 Kommunen in Deutschland und die haben alle unterschiedliche IT-Systeme. Das Wichtigste wird ja sein, dass man alle miteinander vernetzen kann, dass die miteinander kommunizieren können. Und dafür muss man keine einheitliche Software haben. Also das ist das Wichtigste, dass man sagt, wo sind gewisse Standards, wo kann praktisch der Bund auch sagen, wie man sich dort mit Schnittstellen vernetzt. Das halte ich für extrem wichtig. Und dann die Idee ist natürlich, dass der Bund gewisse Dinge entwickelt und die Länder und Kommunen, die dann praktisch diese Software nachnutzen können. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die es gibt. Es gibt teilweise erhebliche Widerstände, aus welchen Gründen noch immer, aus den Kommunen und so weiter. Das fängt schon da an, dass einige Kommunen gar nicht wollen, dass man die Führerscheinanmeldung zentral woanders macht, dass man die Autos nicht da anmeldet und so weiter. Also das ist sehr schwierig und der beste Hebel ist das Geld. Ja, also meines Erachtens nur über das Geld gegenüber den Ländern und den Kommunen lässt sich das regeln. Und also ich überspitze das jetzt ganz gerne einmal, Sie dürfen den Ländern eigentlich nur Geld geben, wenn die im Gegenzug Reformmaßnahmen machen und strukturelle Veränderungen einbringen.
Vielen Dank. Passend dazu die folgende Frage. Im Sinne der Bündelung von Zuständigkeiten befürworten Sie als NKR die bestehenden verfassungsrechtlichen Spielräume zu nutzen. Welche Spielräume sehen Sie als gegeben an, um die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen schneller und schlanker zu gestalten? Und wo ist eine Grundgesetzänderung aus Ihrer Sicht unumgänglich?
Ja, wir haben das extra mal untersuchen lassen. Wir haben ja ein Gutachten, ein sogenanntes Bündelungsgutachten gemacht. Und da sind eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, dass praktisch Länder zusammenarbeiten, dass man gewisse Dienstleistungen bündelt, auch von den Kommunen an gewissen Stellen. Das muss nicht unbedingt zentral sein, das kann an 3, 4 Stellen im Land sein. Also im Detail kann ich das jetzt hier so nicht beantworten, aber wir haben ein zusätzliches juristisches Gutachten gemacht, was ohne Verfassungsänderung Bündelungen ermöglicht. Und da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Herr Vogel kann Ihnen das gerne mal zur Verfügung stellen, was dort möglich ist. Ich glaube, eine Grundgesetzänderung ist eine riesige Aufgabe und das wird eher schwerfallen. Aber es gibt daneben sehr viele andere Möglichkeiten.
Vielen Dank. Abschließende Frage für die Runde. Die Modernisierungsagenda soll stetig weiterentwickelt werden und Umsetzungsprozesse gemonitort werden. Welche Zyklen und welche Methoden halten Sie für geeignet, um möglicherweise notwendig werdende Kurskorrekturen vollziehen zu können?
Ja, eine Frage, die ich wahrscheinlich relativ schlecht beantworten kann. Aber ich denke, das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Man sollte also bestimmt in einem Abstand von einem Jahr die Dinge komplett überprüfen. Aber ich würde vorschlagen, dass Herr Amthor das beantwortet. Der hat da eine klare Vorstellung.
Ja, Herr Göbel, vielen Dank, Herr Kollege. In der Tat, ich glaube, wichtig ist, um das Ambitionsniveau der Modernisierungsagenda hochzuhalten und auch nachzuvollziehen, eine Zangenbewegung von verschiedenen Richtungen zu machen. Also gehen Sie davon aus, dass insbesondere die Ministerien die Projekte ja auch eingebracht haben, so hoffe ich, ein Interesse daran haben, dass sie umgesetzt werden. Wir als Bundesministerium werden dafür auch Druck machen, stellen uns nicht erst vor, dass wir, wenn wir heute in einem Jahr dann irgendwie zum nächsten Normenkontrollratsbericht zusammensitzen, darüber sprechen, sondern werden mit Haltepunkten, die jetzt in den nächsten Monaten unmittelbar kommen, Entlastungskabinettssitzung am 5.11., föderale Modernisierungsagenda und eben auch Bilanz ziehen im Staatssekretärsausschuss, das auf Regierungsseite hochhalten. Aber ich bin auch dankbar, wenn Sie hier den Weg verfolgen, den die Koalitionsfraktionen ja beim letzten Mal auch gezeichnet haben, indem man die Modernisierungsagenda im Parlament regelmäßig zum Thema macht, hier im Ausschuss und darüber hinaus.
Vielen Dank. Dann Dr. Anna Lührmann für die Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank an Sie, Herr Göbel, für Ihre wichtige Arbeit und auch für den Bericht des Normenkontrollrates und seine konkreten Vorschläge für einen funktionierenden Staat. Wir halten gerade die Maßnahmen zur besseren Gesetzgebung, die die legislative Frühphase betreffen, für besonders sinnvoll. Und wir sehen auch in Ihrem Bericht die Notwendigkeit für die Bundesregierung, sich für eine effizientere föderale Arbeitsteilung einzusetzen und erwarten da auch konkrete Lösungen in der angekündigten zweiten Modernisierungsagenda für Länder und Kommunen. Ich will jetzt vielleicht in der ersten Runde einmal auf einen Punkt eingehen, nämlich die Deutschland-App für alle Verwaltungsdienstleistungen, die Sie in Ihrem Bericht hier erwähnen. Vielleicht könnten Sie, Herr Göbel, das noch einmal erläutern, was sich dahinter verbirgt. Und dann würde ich auch den Staatssekretär Amthor fragen, das einmal zu kommentieren. Vielen Dank.
Ja, das gibt es ja in einer ganzen Reihe von anderen Ländern auch, dass der Bürger praktisch sich mit dem Staat auf einer Plattform vernetzen kann. Und das erfolgt eben über eine App. Und dann, das Interessante ist dann, wenn die Daten auch, die der Bürger bereits beim Staat überlassen hat, dass die dann auch vorhanden sind und dass auf die zurückgegriffen werden kann. Also im Prinzip ist das ein Plattformgedanke, dass praktisch jeder Bürger auf effiziente Art und Weise mit dem Staat kommuniziert.
Daran kann ich anknüpfen. Da haben wie an vielen Stellen der Normenkontrollrat und das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ein selbes Zielbild Für uns ist klar, dass der Plattformgedanke gestärkt werden muss und vor allem deswegen trifft es der Begriff Deutschland-App in gewisser Weise von der Zielrichtung. Es geht eben nicht nur um die Leistungen, Verwaltungsleistungen des Bundes, weil es ist schön, wenn die Leute dann die Punkte in Flensburg beim Kraftfahrtbundesamt abfragen können oder eine Ausfuhrgenehmigung beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle beantragen können. Wichtig ist aber, damit die App wirklich dann greifbar ist irgendwann und einen echten Mehrwert hat, dass wir es auch schaffen, darin in dem Gedanken einer Plattform Verwaltungsleistungen von Ländern und Kommunen mit einzubeziehen. Und wir arbeiten natürlich sehr daran, wenn man fragt, was kann eine zentrale App sein, sozusagen als Bezugspunkt, dass dann die Vorhaben, die wir ja auch dank der Unterstützung des Parlaments mit entsprechenden Ansätzen im Sondervermögen etatisieren konnten, für das wichtige Projekt der Eudi-Wallet für die digitale Brieftasche, das wäre sicherlich der richtige Ankerpunkt auch für eine solche App.
Vielen Dank. Dann erwähnen Sie ja auch in Ihrem Bericht, dass digital Praxis und Bürgerchecks klug verzahnt werden müssen und unter Beteiligung Betroffener frühzeitig eingesetzt werden sollten. Hier vielleicht auch die Frage erstmal an Sie, Herr Göbel, wie Sie auf die sozusagen aktuellen Regierungspläne in diesen drei Bereichen blicken und dann auch an die Bundesregierung, vor allen Dingen, wie die in der Modernisierungsagenda vereinbarten Praxischecks wirklich genau funktionieren sollten, ante, ex post, und wie oft sollen sie eingesetzt werden?
Also ich kann bis jetzt ja nur erkennen, was dort angekündigt wurde. Und da wurde eben gesagt, die drei Dinge sollen zusammengeführt werden. Es ist extrem wichtig, dass es nicht immer mehr Überprüfungspunkte gibt bei der Gesetzgebung. Ja, also die Leitfäden müssen überarbeitet werden und praktisch das muss zusammengeführt werden. Und meines Erachtens müsste die Visualisierung auch zwingend vorgeschrieben werden für jedes Gesetz. Ich würde es dabei aber mal belassen, Herr Amthor vielleicht.
Ja, vielen Dank. Sehr wichtiger Punkt. Ich hatte vorhin erwähnt, das Zentrum für Logistik, das diese Checks zusammenführen soll. Das entsprechende Referat heißt jetzt nicht nur so, sondern arbeitet auch entsprechend. Ich bin auch froh, wenn wir hier weitere Schritte auch gemacht haben. Ich hatte die Etatisierung erwähnt. Können wir das ja hier zu gegebener Zeit auch noch mal vertiefen, glaube ich, wäre auch gut, gerade die Expertise der Abgeordneten, das Thema bessere Rechtsetzung einzubeziehen. Was die Praxischecks angeht, ist es so, dass wir es in einer Breite wollen. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag so angelegt. Einerseits die Praxischecks stärken, die es jetzt schon gibt. Die hat das Wirtschaftsministerium durchaus sehr erfolgreich auch durchgeführt jetzt. Dieses Instrument ist vom Normenkontrollrat von vielen sehr positiv gesehen worden, dass man sozusagen nicht nur für neue Regelungen, sondern vor allem für bestehende Themencluster, für Verwaltung entlang von Lebenslagen gesprochen, dass man dort Praxischecks durchführt. Wir haben dafür auch entsprechende Zuständigkeiten auch übernommen, auch aus dem Wirtschaftsministerium Kraftverwaltungsvereinbarung. Es soll also sozusagen weitere Praxischecks geben, die nachgelagert stattfinden, aber in der Gesamtkonzeption Stärkung der Frühphase, wo wir an einem bündigen Konzept arbeiten, Checks zu bündeln und Praxischecks in der Frühphase einzuführen, insbesondere um Vollzugswissen mit einzubeziehen, wollen wir dabei auch bleiben. Also Praxischecks in einem weiten Verständnis, nicht nur in einer der Spielarten.
Vielen Dank. Und für die Linke, Frau Lemke.
Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, Herr Göbel, was Sie gesagt hatten zu den Kommunen, die sich wehren, mit den die Verwaltungsdienstleistungen zu zentralisieren. Und ich glaube, da merkt man sehr schön, natürlich ist es eine Frage des Geldes. Solange die Kommunen so unterfinanziert sind und darauf angewiesen sind, Gebühren zu nehmen, haben sie natürlich auch große große Vorbehalte gegenüber einer Staatsmodernisierung und einer Zentralisierung. Aber nun, mich würde interessieren, Sie haben ja jetzt den Beobachtungszeitraum von Juli 2024 bis 2025 gehabt. Ist es da überhaupt aussagekräftig, von einer Trendwende zu sprechen, da ja die meisten Vorhaben bisher von der alten Regierung gemacht wurden? Dann würde mich auch mal der Punkt interessieren, Sie sind ja jetzt am BMDS angesiedelt, das ja das zentrale Treiber der Modernisierungsagenda sein soll. Wie wollen Sie dann garantieren, dass es dort eine gewisse Unabhängigkeit gibt? Weil Sie sollen ja ein unabhängiges Kontrollgremium sein und eine Kontrollfunktion gegenüber dem BMDS haben.
Ja, also zum Thema Kommunen, da muss ich Ihnen sagen, die Kommunen haben noch eine andere Herausforderung. Das ist nicht unbedingt das Geld, sondern dass sie immer mehr Leute gehen in Ruhestand als neue nachkommen. Die heißt, die haben ein riesiges Personalproblem und deswegen kommt ihnen das ja doch ziemlich entgegen, wenn da Dinge ihnen weggenommen werden. Aber es hängt eben nicht mit dem Status unbedingt zusammen, ob man jetzt gerade da eine Führerscheinstelle hat oder Kfz-Kennzeichen da praktisch ausgibt, sondern das muss man eben neu denken. Und klar ist da noch ein Kulturwandel notwendig. Wenn Sie fragen, Trendwende, ja, wir sind natürlich vorsichtig, aber wir haben schon gesehen, das beginnt mit der letzten Regierung, jetzt insbesondere mit dieser Regierung, ganz neue Maßnahmen eingesetzt werden und dass das Thema langsam parteienübergreifend sehr ernst genommen wird. Und deswegen, wir haben eben einzelne Gesetze, die wie der Bauturbo, die sehr viele Möglichkeiten bringen und eine Entschlackung da bringen oder eine Beschleunigung bringen. Und aber es kommen eben wieder andere Dinge dazu. Und gut, dann muss die Bundesregierung sich fragen, auf welche Art und Weise sollen wir die europäischen Gesetze umsetzen. Das kann man nämlich relativ bürokratiearm teilweise machen, wie es andere Länder auch machen. Entschuldigung, letzte Frage. Können Sie es nochmal wiederholen?
Wie Sie die Unabhängigkeit sicherstellen sollen,
ja, wenn Sie am BMDS abgehängt sind. Seien Sie unbesorgt. Ja, wir sind ja, der Rat ist ja ehrenamtlich tätig. Wir sind aus einer Reihe von Parteien und wir achten da sehr genau darauf hin. Wir sind der Sache verpflichtet. Wenn das im Ergebnis nicht sich ordentlich entwickelt, werden wir sehr kritisch die Finger heben und auch in der Diskussion mit Herrn Minister und Herrn Amthor sagen wir immer wieder ja, aber und so weiter. Also keine Sorge, wir behalten unsere Unabhängigkeit, die ist uns auch sehr wichtig.
Okay, ja, dann würde mich noch mal interessieren, Sie haben ja in dem Bereich wird ja groß vorgeschlagen, Sozialleistungen zu vereinfachen, indem man sie pauschalisiert. Das sehen wir sehr kritisch, weil wir glauben, dass da große Potenziale sind, dass Sie da vereinfacht kürzen wollen, gerade wenn man das mit einem reinen Posten und einem reinen Kostenaspekt betrachtet. Da würde mich interessieren, wie sich das Ministerium dazu positioniert und wie Sie zu den bedarfsgerechten Einzelfallprüfungen da stehen.
Ich will vielleicht noch kurz vor die Klammer schicken. Uns ist es tatsächlich auch der Eindruck aus der bisherigen Zusammenarbeit, dass der NKR sehr wohl sehr unabhängig ist und seine Arbeit sehr unabhängig macht. Das ist auch gut so. Und wenn NKR und BMDS ein und dieselbe Meinung vertreten, kann es daran liegen, dass man sich schlimm abgesprochen hat oder dass es einfach gute Argumente und richtige Dinge sind. Und mit Blick auf die Vereinfachung des Sozialstaates ist es so, dass dieses Thema auch in den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und in dem, wie es vom NKR angelegt ist, ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eine Vorgeschichte hat. Es gibt ein sehr, sehr lesenswertes Gutachten des Normenkontrollrates, ich glaube, aus der letzten Wahlperiode zum Thema Entbürokratisierung und Vereinfachung von Sozialleistungen. Das hat uns auch in den Koalitionsverhandlungen beschäftigt. Das hat die Initiative für einen handlungsfähigen Staat beschäftigt. Und ich bin da sehr dankbar, dass insbesondere auch Per Steinbrück, Andreas Voskuhle, die beiden haben sich um das Thema auch sehr bemüht. Die sind jetzt ja nicht irgendwie als Apologeten des Neoliberalismus irgendwie bekannt, die jetzt hier den Sozialstaat zusammenstreichen wollen. Das ist auch nicht unser Interesse, sondern unser Interesse ist es, dass die Bürokratie und die Belastungen, die sich gerade in schwierigen Lebenslagen ja oft mit Sozialleistungsbürokratie verbinden, dass die abgebaut werden können.
Dankeschön. Dann steigen wir in die zweite Debattenrunde ein. Jetzt entsprechend der Größenordnung der Fraktionen. Es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion Franziska Hoppermann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Göbel, für Ihren Bericht und vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Ich würde gerne noch mal einen ganz anderen Ball aufgreifen. Das Thema, also erstmal der Punkt, die Forderungen des Normenkontrollrats spiegeln sich ja in toto ehrlicherweise in dem neuen Aufgabenfeld des BMDS wieder. Weil das ist ja auch ein sehr breit angelegtes Spektrum, wo Sie sagen, wo man ansetzen muss. Und das ist der Grund, warum wir das Ministerium ehrlich gesagt in diesem Zuschnitt haben. Und deswegen finde ich es folgerichtig, dass der Normenkontrollrat auch dort angesiedelt ist, weil nur dann sozusagen gemeinsam die Hebel angegriffen werden können, wie man gemeinsam dem Thema Bürokratie eigentlich Herr werden kann. Ich wollte aber jetzt noch mal auf einen anderen Aspekt, und zwar das Thema untergesetzliche Normen. Also weil das eine ist, dass man immer sagt, es kommt sehr viel Bürokratie aus Brüssel und aus dem europäischen Bereich, aber der weit überwiegende Teil tatsächlich sind untergesetzliche Normen, die gar nicht politisch entschieden worden sind zum Beispiel, sondern zwischen Berufsgenossenschaften und Versicherungsträgern und die sich dann sozusagen aus bestimmten DIN-Normen ergeben, die eine enorme Bürokratielast ausmachen, weshalb im Koalitionsvertrag ja auch steht, dass ihre Befugnis sich auch auf den untergesetzlichen Normbereich erweitern soll. Können Sie uns sagen, wie Sie das sozusagen angehen wollen, dieses Themenfeld?
Ja, Frau Hoppermann, das ist ein Riesenthema, da ist gar keine Frage. Und diese Organisationen führen teilweise auch ein ziemliches Eigenleben. Und jetzt ist es so, dass wir ehrenamtlich sind und dass wir auch nur ein begrenztes Sekretariat haben. Also wir können nicht überall diese Dinge aufgreifen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir an gewisse Dinge heran müssen. Ich nenne mal DIN-Normen. Die DIN-Normen sind ganz okay privatwirtschaftlich organisiert, aber die führen auch ein gewaltiges Eigenleben. Und die werden ja dann praktisch über die Gerichte, werden sie zum Stand der Technik und sind dann Vorgaben, die alles sehr, sehr teuer machen. Ich habe beim Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken Frau Huberts kurz gesprochen und habe mit ihr gesprochen, dass wir an das Thema DIN-Normen ran müssen. Wenn wir die Baukosten senken wollen um 1.000, 2.000 Euro pro Quadratmeter, dann geht das nur über das Absenken von Standards, weil wir haben teilweise völlig illusorische Standards. Jetzt wird der DIN-Ausschuss wird sagen, ja, lasst uns bloß in Ruhe, aber vielleicht haben Sie das verfolgt, dass praktisch der DIN-Ausschuss hat sich geäußert, dass er sagt, ja, wir machen ja eigentlich nur, dass alles kompatibel ist. Das stimmt aber gar nicht. Ja. Und das sind Riesenthemen. Das nächste wäre kassenärztliche Vereinigung. Wer will da dran gehen? Ja? Wir haben den Eindruck, wenn Sie mit befreundeten Ärzten reden, dass das von der Bürokratie her weit schlimmer ist als beim Staat. Und ja, da muss man sich mal überlegen, wie kann man das dran gehen? Wir haben jetzt mal ein Startprojekt. Wir haben mal den Auftrag an das Sekretariat gegeben, mal zu sagen, ja, wie machen wir das mit den DIN-Normen? Wie könnte das gehen? Ja. Und wir werden da mal reingehen und mal genau gucken, was ist denn da los? Sie wissen ja auch, dass praktisch solche Ausschüsse, DIN-Ausschüsse werden teilweise dafür genutzt, um den Wettbewerb fernzuhalten. Ich bin da als Unternehmer, sage ich das durchaus sehr kritisch. Ja, große Unternehmen beschicken die DIN-Ausschüsse und dann werden dort Normen vereinbart, die sehr gut passen zur Politik der Großunternehmen. Und das sind auch Themen, die sind kritisch. Wie man das verhindern kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das wären Themen, die können wir uns vorstellen, dass wir die angehen. Berufsgenossenschaften habe ich mich mal sehr unbeliebt gemacht bei der IHK und habe gesagt, ja, Berufsgenossenschaften sind die mit den goldenen Wasserhähnen. Weil die Unfallquoten sinken immer stärker und die Beiträge sind fast gleich so hoch wie früher. Und da kriegen Sie aber dann von den Arbeitgebervertretern in der Berufsgenossenschaft, kriegen Sie ordentlich Feuer, dass das alles nicht so sei. In meinen Augen ist das alles so. Aber das ist ein Thema, da müssen wir mal gemeinsam überlegen. Vielleicht haben Sie auch gute Ideen, wie man das gut leisten könnte.
Also wenn man sozusagen, also habe ich Sie richtig verstanden, Sie versuchen sich einen Überblick zu beschaffen, welches die größten Bereiche der untergesetzlichen Normen Bürokratielast sind und die sozusagen prioritär dann anzugehen. Das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Also sind ja die Summe der Teile, die es dann ausmacht.
Also wir fangen jetzt erstmal an mit den DIN-Normen. Ja, weil wir sagen, das ist der Hebel, also wenn wir nicht billiger bauen können, dann wird das mit dem Wohnungsbauen gar nichts. Ja, und das ist also ein guter Hebel, da etwas zu tun. Und wir müssen halt mal gemeinsam überlegen, ja, wie kann man da dran gehen, dass da auch mal Bewegung reinkommt. Ja, also ich höre das immer wieder, da kassenärztliche Vereinigung, das ist auch der Wahnsinn. Und wenn ich mir die riesen Gebäude da anschaue, unmittelbar in Nachbarschaft vom BMDS, also das ist schon gewaltig. Aber ich habe jetzt keine Ideen, wie man das dann ja ordnungsgemäß aufsetzen kann, das ist auch eben eine Möglichkeit, eben einen Hebel anzusetzen. Wir können natürlich mit dem Scheinwerfer drauf leuchten und sagen, was läuft denn da, das ist alles nicht in Ordnung, das hilft schon mal, auch mit den Medien, aber ausreichend wird das wahrscheinlich nicht.
glaube, da kommen wir auch gemeinsam zum iterativen Prozess. Umso besser ist, dass wir uns gemeinsam hier in diesem Ausschuss mit Ihrem Bericht und der Arbeit befassen. Dann kommen wir vielleicht gemeinsam durch die Tür. Ja. Nur noch eine schnelle Frage in Anbetracht der Zeit. Mich beschäftigt, was die kommunale Ebene angeht und die Bürokratielast, auch die Frage, wie mangelnde Ermessensausübung eigentlich zu mehr Bürokratie und Verlangsamung dort führt. Ist das auch ein Punkt, auf den Sie schauen?
Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Also Sie haben einerseits, die meisten Kommunen wollen sehr genaue Vorgaben haben, damit sie keine Fehler machen und dass das hinterher überprüfbar ist. Aber eigentlich, wenn ich in die Unternehmerwelt gehe, wir haben in meinem Unternehmen sehr viel Kompetenzen vorne an die Front verlagert. Front heißt Vertrieb, Service-Disponenten, Applikationsingenieure und so weiter. Und eigentlich müsste es so sein, in so einer schnelllebigen Welt, wie wir heute sind, müssten die Mitarbeiter in den Verwaltungen, Kommunalverwaltungen viel mehr Freiräume haben, selber Dinge zu entscheiden. Dafür brauchen sie aber auch den Rückhalt und nicht, dass hinter der Bundesrechnungshof oder auch die Verwaltungsgerichte praktisch den Kommunen in den Nacken steigen. Und ich habe da keine einfache Antwort. Das ist bei uns über Jahrzehnte so gewachsen. Wir brauchen eigentlich in letzter Konsequenz einen Kulturwandel an der Stelle.
Jetzt für die AfD-Fraktion Herr Mark.
Ja, Herr Göbel, Sie hatten in Ihrer letzten Aussage uns gegenüber gesagt, dass man, wenn man das vereinfachen will, an die Prozesse ran muss. Da möchte ich bedingt zustimmen, insofern, dass die Prozesse sicherlich der zweite, aus meiner Sicht der zweite Schritt sind vor dem Schritt der Digitalisierung, was dann der dritte ist. Ich habe selber 20 Jahre lang solche Projekte in der Wirtschaft gemacht. Ich habe aber auch 5 Jahre als Verwaltungsleiter gearbeitet, kenne also beide Seiten. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt eine Komplexitätsreduktion. Und wenn man das auf den rechtlichen Rahmen oder auf den Staat überträgt, heißt es einfach mal Gesetze streichen. Was würden Sie denn von der Idee halten, dass man einfach mal 40-60% aller Gesetze, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften oder also nicht ganze Gesetze, aber Regelungsinhalte, 40-60% der Regelungsinhalte in allen Gesetzen und Verordnungen streicht und dann anfängt, die Prozesse zu optimieren?
Also halte ich nicht für übermäßig gut praktikabel, muss ich sagen. Ich denke, wenn Sie sagen, Digitalisierung vor Prozessen, es läuft ja eigentlich andersrum. Wir gucken uns an, wie ist der Prozess und wie müssen wir...
Ich sage das andersrum. Erst Komplexitätsreduktion, zweiter Schritt Prozessoptimierung, dritter Schritt Digitalisierung. Das war.
Ja, aber die Komplexitätsreduzierung schaffen Sie darüber, dass Sie Prozesse untersuchen. So schaffen Sie das. So, also können Sie sehen, bei Bayer in Leverkusen, die machen das ja gerade im großen Stil. Und so müssen Sie systematisch die Themenkomplexe abarbeiten. Aber zu sagen, 40-60% der Gesetze zu streichen, welche sollen es denn sein? Einfach qua ordre die Mufti oder sowas? Das wird meines Erachtens nicht funktionieren.
Also man muss
Man muss von der Belastung her kommen und sagen, wo drückt am meisten der Schuh? Was kostet die Unternehmen am meisten Kraft und Geld? Und darüber müssen Sie drangehen und so können Sie das auch tun. Ja.
Okay, dann wäre noch mal an der Stelle eine Frage. Sie haben ja gesprochen, die Gesetze müssen praxistauglicher werden. Mich würde interessieren, was halten Sie denn von dem aktuellen System der öffentlichen Anhörungen, wo ich teilweise, Sie waren sicherlich mal schon eingeladen als Sachverständiger dort. Mein Eindruck ist, dass dort alle Parteien, die Gutachter einladen, die genau das sagen, was sie hören wollen, um dann die Fragen zu stellen, dass sie genau das von sich geben. Was halten Sie als von öffentlichen Anhörungen als Instrument für gute Gesetze?
Ja, das ist ein Teil der Lösung. Ja. Meines Erachtens, Sie müssen vorher schon, wenn Sie das Gesetz bauen, müssen Sie schon die Leute befragen, die davon betroffen sind. Wie kann man das einfacher machen? Wie sollten wir es gestalten, damit es auch voll automatisierbar ist und so weiter? Die Anhörung dann im Bundestag bringt neues Licht da hinein, inwieweit das in irgendeiner Form genutzt wird, um sich irgendwie aussehen zu lassen, ist ein ganz anderes Thema. Aber wichtig ist die Arbeit davor. Heute ist doch so, die Koalition einigt sich auf einen Kompromiss und am nächsten Tag schreibt ein Jurist ein Gesetz. Und das ist meines Erachtens falsch. Das ist nicht überall so. Es gibt auch andere Gesetze, die mit langem Vorlauf sind, die besser gemacht sind. Aber sie müssen von vornherein Müssen Sie visualisieren, sagen, wie sieht der Prozess aus? Müssen Sie die Leute aus dem Vollzug reinholen, Kommunen und so weiter? Müssen sagen, ja, funktioniert das so? Können wir das so machen? Oder wie muss es angepasst werden, damit es möglichst einfach funktioniert? Und diese Arbeit ist extrem wichtig. Und dann, wenn dann das Gesetz in dieser Form aufgebaut ist, dann muss man eben sehen, inwieweit man die Anhörung dazu nutzt, da noch zusätzliche Beurteilungen hineinzubringen.
Vielen Dank. Und für die SPD, Pasa Mavi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen wieder an Herrn Göbel, weil ich Forderungen des NKR sozusagen noch mal kommentiert haben will, aber können auch gerne ans BMDS abgegeben werden, wie auch immer. Das erste ist, Sie fordern die Bundesregierung auf, eine Blaupause zum rechtssicheren Datenaustausch im Rahmen von Once Only vorzulegen. Was muss aus Ihrer Perspektive gegeben sein, um eine solche Rechtssicherheit herzustellen?
Also da bin ich nicht aussagefähig. Ich weiß nicht, ob Herr Vogel da was zu sagen kann.
Na, ich kann insoweit sagen, dass die Ausarbeitungen des NKR in dem Sozialstaatsgutachten da durchaus aufbaubar sind. Also wir haben da schon eine solche Blaupause vorangelegt und darauf könnte man sozusagen aufbauen, um den Sozialstaat einfacher zu machen, aber auch in ganz vielen anderen Lebenslagen sozusagen die Nachnutzbarkeit von Daten zu erhöhen und das Once-Only-Prinzip tatsächlich zum Leben zu erwecken.
Vielen Dank. Dann fordern Sie ein einheitliches föderales Datenmanagement, das Überblick über verfügbare Daten und deren Qualität gibt, sowie auf noch fehlende Register verweist. Wo sollte aus Ihrer Perspektive die Gesamtsteuerung dafür liegen?
Ja, also ich denke, die Gesamtsteuerung sollte sicherlich beim BMDS liegen. Ja. Wir haben eben das Problem, die Voraussetzungen für gute Digitalisierung sind saubere Register. Und die Registermodernisierung, die ja hier schon seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda steht, kommt eigentlich nicht richtig voran. Das ist alles extrem schwerfällig. Und das muss neu gesteuert werden. Aber vielleicht kann Herr Amthor sagen, ergänzen, wie das geplant ist.
Ja, was die Governance-Struktur angeht und vielleicht auch zum vorherigen Punkt nochmal bei Once Only, Registermodernisierung ist natürlich unser entscheidender Punkt. Jetzt der Notstaatsvertrag und das ans Laufen kommen dieses Systems, also kleiner Werbeblock nochmal für 23 Uhr im Plenum am Donnerstag. Mit diesem Staatsvertrag ist die Grundlage gelegt, um sozusagen dann die Register ja auch zu vernetzen. Und da wird auch nicht alles gleichzeitig gehen, sondern da geht es darum, dass ich glaube, es schlau ist, dass wir versuchen, das, was konkret die Lebenslagen beeinflusst, dass wir das sozusagen besonders stark auch nach vorne stellen und deswegen die Register, die für Sozialstaatsmodernisierung nutzbar sind, prioritär nutzen. Was die Governance-Struktur angeht, ist es ja so, dass wir dieses Notsystem nicht alleine als BMDS werden steuern können, sondern dass die Basis der FITGO sozusagen auch dafür genutzt wird. Also diese Governance-Struktur ist dafür die Grundlage. IT-Planungsrat spielt eine wichtige Rolle. Wir werden ja im nächsten Jahr als BMDS den Vorsitz dann übernehmen.
Den Rest der Zeit spare ich uns.
Dann für Bündnis 90 die Grünen nochmal Dr. Anna Lührmann.
Ja, Herr Staatssekretär Amthor, ich habe jetzt noch ein bisschen über Ihre Antwort in der letzten Runde nachgedacht. Und Sie haben ja hier eigentlich suggeriert, dass die Bundesregierung gerade an einer Deutschland-App arbeitet. Ne? Daraufhin habe ich, ja, also habe ich Sie jetzt verstanden. Wenn Sie, dann korrigieren Sie mich gerne. Ich bin daraufhin nochmal auf die Internetseiten der Bundesregierung gegangen, habe mir Ihre Modernisierungsagenda nochmal gründlich angeguckt. Da steht dazu nichts drin. Deswegen nochmal präzise die Nachfrage. Ne? Also das auch vom Normenkontrollrat vorgelegte Konzept einer Oberfläche, an der Bürgerinnen und Bürger ihre Interaktion mit dem Staat machen können. Ist das etwas, woran die Bundesregierung konkret arbeitet? Und wenn ja, wie sind da die konkreten Schritte und Zeitpläne?
Also immer gut nochmal nachzufragen, damit man nicht missverstanden wird. Das ist immer sehr serviceorientiert. Wichtig ist, der Punkt ist ja richtig, ich glaube, wir müssen nur die Reihenfolge der Normenkontrollrat, hat mal gesagt, erst die Inhalte, dann die Paragraphen. So würde ich bei der Deutschland-App etwas abgewandelt beschreiben. Erst der Inhalt, dann die Verpackung. Also ich habe vorhin sozusagen eher versucht, mich von den Inhalten anzunähern, also Verwaltungs-Digitalisierungsleistungen, die man abrufen kann, jetzt browserbasiert, ja, zum Teil, die in eine App zu übertragen, ist für sich genommen dann kein Riesenhexenwerk. Also das, was browserbasiert geht, sozusagen vom User-Interface in eine App zu übertragen. Wichtig ist der Mehrwert, wie er sich, und deswegen nannte ich das Thema Audi-Wallet. Wenn wir sozusagen mit Identifizierung, Authentifizierung in einer App, daraus ergibt sich dann ein konkreter Mehrwert, darauf kann man dann aufbauen. Aber wie man diese App nennt, ob Deutschland-App, Super-App, da gibt es ja sozusagen sehr viel im Raum. Da würde ich jetzt nicht vorgreifen. Wichtig ist, die Inhalte nach vorne zu stellen. Eine Audi-Wallet, die uns ermöglicht, Authentifizierung, Identifizierung, eine Bezahlfunktion und die Struktur sozusagen von Ende-zu-Ende-Verwaltungsleistung, die man abrufen kann über ein zentrales Portal, über eine Plattform. Eine App wäre dann aus meiner Sicht die Verpackungsfrage, mehr noch als die Inhaltsfrage. Also wir arbeiten an all diesen Themen Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Wir arbeiten an der Audi-Wallet, sind konkrete Vorhaben. Aber es gibt jetzt kein Vorhaben, das Deutschland-App heißt.
Für die Linke, Frau Lemke.
Ja, Sie haben ja die One-In-One-Out-Regel verstärkt in die One-In-Two-Out-Regel. Und das wird ja auch begrüßt. Da werden ja im Prinzip alle Gesetze immer weniger. Wann ist man denn an dem Punkt, dass man damit fertig ist? Oder macht man das einfach so lange, bis alles weg ist? Und die zweite Frage ist, mit welchen Regeln und wollen Sie sicherstellen, dass das auch von den einzelnen Ressorts durchgesetzt wird? Und welche Sanktionen drohen dann?
Ich gehe mal davon aus, dass es eine Frage an die Bundesregierung war, weil der Normenkontrollrat, der bewertet sozusagen die Bürokratiebremse, führt sie seinerseits nicht ein. Da erscheint es mir notwendig, noch mal die Methodik ein bisschen zu erläutern, was sich dahinter verbirgt, hinter One-In-One-Out. Da geht es ja nicht, ich glaube, ich hatte es hier in diesem Rahmen auch mal gesagt, um die Anzahl der Gesetze. Das wäre ja eine relativ sinnlose Regelung, wenn man sagt, ich führe ein super belastendes Gesetz ein und streiche dafür einfach zwei überhaupt nicht belastende Regelungen. Dann hätte diese Regelung gar keinen Wert. Es geht immer um den materiellen Inhalt von Erfüllungsaufwand, der reduziert werden soll. Und diese Regelung bezieht sich immer auf die Länge einer Wahlperiode. Also wichtig ist für uns, die wird jetzt nicht dazu führen, dass der Normenbestand so ist, dass jetzt keine Gesetze mehr in Deutschland gibt. Sie wird den Erfüllungsaufwand reduzieren und sie trägt ja dazu bei, dass wir unsere Gesamterfüllungsziele von 25% Reduktion der Bürokratiekosten und von Senkung des Erfüllungsaufwands um 10 Milliarden Euro erreichen. Also diese Instrumentarien, Bürokratiebremse, one in, one out, beziehungsweise one in, two out, soweit modifiziert, im Zusammenschau mit den ressortscharfen Rückbauzielen sind sozusagen das zusammenkomponierte Konzert, um die Zahlen der Reduktion zu erreichen.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende der zweiten Debattenrunde angekommen. Wir nehmen als Ausschuss dann diesen Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis. Dazu gibt es keinen Widerspruch. Und vor allem bedanken wir uns bei unseren Gästen, beim Vorsitzenden des Nationalen Normenkontrollrats. Lieber Herr Göbel, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind. Bei Ihnen, Herr Vogel, vielen Dank. Und natürlich beim parlamentarischen Staatssekretär bedanken wir uns auch ganz herzlich. Vielen Dank dafür. Dann ist der öffentliche Teil der Sitzung hiermit beendet. Und auch der